Ja, vielen Dank, Marlon, für dieses wunderschöne Musikstück. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Tag. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Wir dürfen auch eine freudige Nachricht bringen, denn im Januar sind wir zu dritt, meine Frau und ich. Meine Frau Conny sitzt da hinten. Und ja, darüber freuen wir uns auch sehr. Mein Thema heute heißt, jeder ist zum Dienst berufen. Vor vielen Jahren musste sich der China-Missionar John Gaskill mit seiner sehr kranken Frau Mary auf eine sehr beschwerliche Reise machen. Sie mussten viele Tage auf dem Fluss reisen, um das nächstgelegene Krankenhaus zu erreichen, wo dann seine Frau die nötige Versorgung bekommen sollte. Und als sie so auf der Fahrt waren, dachten diese beiden mittlerweile grau gewordenen Missionare gemeinsam über ihre vielen Jahre im Dienst Gottes nach. Beide waren sich einig, dass sie den bestmöglichen Weg gewählt hatten. Ständen sie noch einmal vor dieser Wahl, sie würden den Weg wieder gehen. Aber nach einigen Tagen wurde Mary immer schwächer. John, können wir nicht unter einem großen Baum für eine Weile ausruhen? Fragte sie ihren Mann. Ich bin so müde. John erfüllte ihren Wunsch und machte es ihr so bequem wie möglich. Sie schaute in sein Gesicht und sagte, John, ich kann nicht weiterreisen. Ich werde hier sterben. Aber ich möchte dir noch einmal sagen, wie froh ich bin, dass wir nach China gegangen sind. Und sie erzählte von der Veränderung, die sie selbst, ihr Heim und die Dörfer, in denen sie arbeiteten, erlebt hatten. John war zu betroffen, um irgendetwas zu sagen. Er schaute mit Tränen in den Augen zum Fluss. Aber dort war kein Chinese in Sichtweite. Die Bootbesatzung und die Diener hatten schon den Tod Marys geahnt und waren verschwunden. Er war ganz allein mit Mary. Und so starb Mary in seinen Armen. Als er später von dieser Erfahrung berichtete, sagte John, dass es ihn fast getötet hatte, als er seine Frau eigenhändig begraben musste. Er las noch einmal den 23. Psalm und betete. Dann ließ er sie dort bis zur Wiederkunft Christi. Dann stieg er auf das Schiff, aber als er merkte, in welche Richtung sie fuhren, rief er, nicht Männer, flussaufwärts, zurück zur Missionsstation und zur Arbeit für Menschen. Marys letzte Worte an ihn waren, John, ich wünschte, du würdest zurück an unsere Arbeit gehen und in China bleiben und für Gott ein Zeuge sein, bis zum Ende deines Lebens oder bis Jesus wiederkommt. Gott schenkt uns Leben und er schenkt uns Zeit. Aber was machen wir mit dieser Zeit? Sie ist nur kurz, wie wir wissen, und wir können sie nicht zurückholen. Mose betete Folgendes in Psalm 90, Vers 12. Da heißt es, in Psalm 90, Vers 12, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Gedanke, dass unser Leben ein Ende hat, will uns aufrütteln, damit wir diese Zeit so einsetzen, dass wir am Ende sagen können, es hat einen Sinn gehabt. In dieser Welt finden wir viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu verbringen, viele Dinge, die uns in Anspruch nehmen. Aber was bleibt von diesen Dingen, wenn Jesus wiederkommt? Um nicht missverstanden zu werden, nicht jeder ist Vollzeit in den Dienst Gottes berufen. Aber auch wenn wir nicht Vollzeit im Dienst Gottes berufen sind, so haben wir doch genügend Möglichkeiten, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Denn das allein hat Wert für die Ewigkeit. Aber wie sieht denn nun unser Alltag aus? Spiegelt er wirklich wider, was wir glauben und für wahr halten? Oder verwenden wir mehr Zeit und Energie darauf, uns hier auf Erden ein schönes Leben zu machen? Denken wir nur selbstsüchtig an unser eigenes Glück? Da ich selbst noch ein junger Mensch bin, möchte ich heute eine Person aus der Bibel betrachten, von der wir viel lernen können. Ich möchte über einen jungen Mann nachdenken. Technik schon verrückt. Kann ich weiter? Ja? Ja. Also ich möchte über einen jungen Menschen nachdenken, der vor der Entscheidung stand, ob er sein Leben ganz in den Dienst Christi stellen sollte. Und zwar geht es heute um Timotheus. Die Hinweise über ihn sind im ganzen Neuen Testament verstreut. Und wir wollen uns einige von ihnen anschauen, um uns ein möglichst gutes Bild über diesen jungen Mann zu machen. Weiß jemand von euch, was der Name Timotheus bedeutet? Timotheus bedeutet so viel wie Ehre Gott. Timotheus stammte aus Lystra, einer Stadt in Kleinasien. Es liegt in der heutigen Türkei. Und seine Familie bekehrte sich, als Paulus auf seiner ersten Missionsreise dorthin kam. Aus der Apostelgeschichte erfahren wir, dass die Christen dort in Lystra bitter verfolgt wurden. Paulus wurde sogar gesteinigt und überlebte nur durch Gottes besonderes Eingreifen. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte 14. Lasst uns das mal gemeinsam aufsagen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Apostelgeschichte 14. Und dort Vers 19 bis 20. Da heißt es: Es kam aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Bis hierhin. Interessant ist, dass Timotheus Augenzeuge dieser Szene gewesen ist. Wir erfahren das in 2. Timotheus 3, Vers 10 bis 11. Da sagt Paulus über Timotheus: Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Als Paulus aus der Stadt geschleift wurde, befand sich Timotheus unter der Menge, die sich um den scheinbar leblosen Körper scharte. Er sah, wie Paulus sich erhob, verletzt und blutüberströmt, aber mit Lobesworten auf den Lippen, weil er um Christi willen hatte leiden dürfen. Timotheus war damals noch sehr jung, ungefähr 15 Jahre alt, aber diese Begebenheit wird sich für immer in sein Gedächtnis eingeprägt haben. Noch viele Jahre später schreibt Paulus an Timotheus, dass ihn niemand wegen seiner Jugend verachten sollte. In seinen Briefen an Timotheus zählt Paulus besonders auf den vorbildlichen Glauben seiner Mutter und Großmutter hervor. Lasst uns zu 2. Timotheus 1, Vers 5 gehen. Zwei Kapitel vorher, in 2. Timotheus 1, Vers 5. Da heißt es, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Also hier sehen wir, dass auch die Mutter und Großmutter einen bedeutenden Einfluss auf Timotheus Glaubensleben hatten. Timotheus wurde von klein auf in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, unterwiesen. Paulus schreibt nämlich in 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 15, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Wir wissen, dass ein edler und ausgewogener Charakter nicht durch Zufall entsteht. Jeder Vater und jede Mutter sind für die Charakterbildung ihrer Kinder von klein auf verantwortlich. Und es ist natürlich sicherlich eine sehr große Aufgabe. Vor uns liegt noch diese Aufgabe. Andere können da schon aus Erfahrung sprechen. Aber wenn wir das Beispiel von Timotheus anschauen, dann sollte es uns ermutigen, bei der Erziehung unserer Kinder mit Gott zusammenzuarbeiten. Er wurde von klein auf in den Heiligen Schriften unterwiesen. Drei Jahre nach seinem ersten Besuch in Lystra kam Paulus dann ein zweites Mal dorthin. Beim ersten Mal hatte sich die Familie bekehrt und jetzt heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 1 bis 3. Apostelgeschichte 16 und dort Vers 1 bis 3. Er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Timotheus hatte sich sicher auch mit der Frage beschäftigt, was er aus seinem Leben machen soll. Und er entschied sich, seine Kraft und Zeit in die Arbeit, Menschen für Jesus und die Ewigkeit zu investieren. Er wusste, mit welchen Leiden und auch Entbehrungen diese Entscheidung verbunden war. Denn wir haben gelesen, dass die Christen oder die Nachfolger in Lystra bitter verfolgt wurden. Und er hatte sicherlich auch genügend Gelegenheiten, dies in seiner eigenen Heimatstadt zu erfahren. Wie hat sich nun Timotheus auf seine Berufung in den Dienst Gottes vorbereitet? Wenn wir diesen Bibelabschnitt betrachten, dann sehen wir, dass er einen guten Ruf hatte, und zwar nicht nur in seiner eigenen Stadt, nicht nur in Lystra, sondern auch in der Nachbarstadt Ikonion. Also Timotheus muss sehr eifrig gewesen sein in der Gemeindearbeit und hat sogar den Kontakt zu der Nachbargemeinde gehalten. Und ja, hier denke ich, stoßen wir auf einen sehr wichtigen Punkt, wenn es darum geht, sich auf die Arbeit für Gott vorzubereiten, nämlich die Treue im Kleinen. Timotheus hat vielleicht davon geträumt, ein großer Missionar zu werden, aber dieser Traum hielt ihn nicht davon ab, bei den kleinen Arbeiten in der Ortsgemeinde mit anzupacken. Ich denke, wir können hier von Timotheus lernen. Packen wir mit an, bei den Arbeiten, die in unserer Gemeinde zu verrichten sind? Nur die Zuverlässigkeit in kleinen Dingen befähigt einen Menschen auch dazu, größere Verantwortung zu übernehmen. Ehren wir Gott auch in den scheinbar unbedeutenden Aufgaben unseres Lebens? Arbeiten wir mit ihm zusammen? Was erfahren wir sonst noch über Timotheus? Wir wollen nochmal einen anderen Text betrachten, in 2. Timotheus 1, Vers 4 bis 7. Ein Teil davon haben wir schon gelesen. 2. Timotheus 1, Vers 4 bis 7. Und da heißt es, ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Handauflegung, die auch durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wenn wir diesen Text betrachten, dann sehen wir, dass Timotheus ein ruhiger Mann gewesen ist, der auch weinen konnte. Paulus erinnert sich an seine Tränen, die Timotheus vergossen hat. Und Timotheus versuchte anscheinend Konflikten eher aus dem Weg zu gehen, so gut er nur konnte. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns auch so. Und dabei stand er in der Gefahr, Konfrontationen, die nötig waren, wie Ermahnung oder Tadel, zu vernachlässigen. Und deshalb schreibt Paulus hier in Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Ellen White beschreibt ganz treffend den Charakter von Timotheus im Wirken der Apostel auf Seite 204. Und ich möchte das mit euch teilen. Da heißt es, Paulus liebte Timotheus, seinen rechten Sohn im Glauben. Oft nahm der große Apostel seinen jüngeren Begleiter beiseite und stellte ihm Fragen bezüglich biblischer Geschichte, wenn sie von Ort zu Ort reisten, und erwies er ihn sorgfältig, wie man erfolgreich arbeiten könne. Paulus und Silas bemühten sich in ihrem Umgang mit Timotheus, die Überzeugung zu vertiefen, die sich ihm von der Heiligkeit und dem Wesen des Dienstes eines Predigers des Evangeliums eingeprägt hatte. Timotheus wiederum suchte ständig bei Paulus Rat und Belehrung. Er ließ sich nicht von plötzlichen Einfällen leiten, sondern handelte besonnen und mit ruhiger Überlegung. Bei jedem Schritt fragte er sich, ist das der Weg des Herrn? So wirkte der Heilige Geist an ihm und formte ihn zu einem Tempel, in dem Gott Wohnung machen konnte. Wenn die Lehren der Bibel im täglichen Leben verwirklicht werden, hinterlassen sie einen tiefen, bleibenden Eindruck auf den Charakter. Timotheus lernte sie und handelte auch danach. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Er verfügte nicht über besonders hervorragende Gaben. Interessant, oder? Er verfügte nicht über besonders hervorragende Gaben. Dennoch war seine Arbeit wertvoll, denn er setzte die ihm von Gott verliehenen Fähigkeiten im Dienst des Meisters ein. Also wenn wir dieses Zitat betrachten, was hat Timotheus zu einem so guten Arbeiter für Jesus gemacht? Seine besonderen Talente? Nein. Seine guten Führungsqualitäten? Auch nicht. Nein. Wir dürfen erkennen, dass es daran lag, dass er sein Leben einfach voll und ganz in Jesu Hände gegeben hat. Und so konnte Jesus ihn gebrauchen. Er machte ihn zu einem der fähigsten Gemeindeleiter seiner Zeit. Ich denke, das sollte uns Mut machen. Und als sein Lehrer Paulus, der Timotheus wie einen eigenen Sohn liebte, ans Ende seines Dienstes angekommen war, da schrieb er Timotheus Folgendes. Paulus wartete auf seine Hinrichtung in Rom und er schreibt dann Folgendes in 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Also 2. Timotheus 4 und dort Vers 6 bis 8. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ich hoffe, dass wir auch einmal alle diese Worte sagen können. Und ich denke, für Timotheus waren diese Worte ganz sicher eine Bestätigung für den Weg, den er selbst eingeschlagen hat. Denn Paulus sagt hier, dass nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ich denke, auch für uns dürfen diese Worte eine Ermutigung sein, unser Leben ganz für Gott einzusetzen, wo auch immer Gott uns hinstellt. Ich möchte jetzt noch eine ganz andere Person in der Bibel betrachten, die aber auch im Zusammenhang mit diesem Thema steht. Jeder ist zum Dienst berufen. Und zwar wollen wir unseren Blick auf Andreas wenden. Andreas war einer der nicht so bekannten Jünger Jesu. Lass uns dazu aufschlagen, Johannes 1. Und dort Vers 35 bis 37. Da heißt es, in Johannes 1, Vers 35 bis 37, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Also es geht hier um Johannes den Täufer. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Also wir haben hier folgende Begebenheit. Johannes der Täufer steht am Jordan mit zwei seiner Jünger. Und als er Jesus erneut unter dem Volk sieht, da macht er diesen Ausruf, siehe, das Lamm Gottes. Diese Begebenheit fand schon nach der Taufe Jesu statt. Und die beiden Jünger, die waren in ihren Herzen ergriffen von diesen Worten. Und einer dieser Jünger, wenn wir in Vers 40 lesen, war Andreas. In Vers 40 heißt es, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden. Also einer von den beiden war Andreas. Und der Geist der Weissagung sagt uns, dass der andere Johannes war. Also Andreas und Johannes standen mit Johannes dem Täufer am Jordan und sie sahen Jesus, wie er vorübergeht und ja, vom Heiligen Geist geführt, ruft Johannes der Täufer auf, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger wurden durch diese Worte bewegt und wie wir gelesen haben, heißt es, und sie folgten ihm nach. Und dann heißt es nämlich weiter in Vers 38 bis 39, als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihm, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Anscheinend konnten die beiden Jünger in einer kurzen Unterhaltung am Wegesrande nicht das empfangen, wonach sie sich sehnten. Sie wollten mit Jesus ganz allein sein. Sie wollten zu seinen Füßen sitzen und seine Worte hören. An diesem Tag begegneten sie Jesus, ihrem Erlöser und Meister. So wurden Andreas und Johannes zu den ersten Jüngern Jesu. Wenn wir die Heilige Schrift betrachten, dann gibt es nicht viele Bibelstellen über Andreas. Man kann sie geradezu an den Fingern abzählen. Wie wir schon gelesen haben, war Andreas der Bruder des Petrus. Und Andreas und Petrus stammten ursprünglich aus dem Dorf Bethsaida. Das kann man in Vers 44 nachlesen. Und sie waren einfache Fischer. Aber was tut jetzt Andreas, nachdem er Jesus begegnet? Lasst uns Vers 41 bis 42 lesen. Das ist eine sehr entscheidende Stelle, da heißt es, dieser, also Andreas, findet zuerst seinen Bruder Simon. Also Petrus ist hier gemeint, und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Bis hierhin. Andreas verlangte danach, die Freude, die sein Herz erfüllte, mit anderen zu teilen. Die Neuigkeiten waren einfach zu gut, um sie für sich zu behalten. Und deshalb hat er wen gesucht? Die Person, die seinem Herzen am nächsten war, nämlich seinen eigenen Bruder. Und hat ihn mit Jesus bekannt gemacht und ihn zu Christus geführt, wie wir hier lesen. Denkt ihr nicht, dass Andreas Petrus gut kannte? Ich meine, er war sein Bruder. Er musste sich sicher bewusst sein, dass Petrus sehr impulsiv ist, dass er eher ja, zur Dominanz, möchte ich mal sagen, neigt. Er musste sich wahrscheinlich auch darüber im Klaren gewesen sein, dass Petrus, sobald er zu den Jüngern gehörte, das Ruder an sich reißen würde und dass Andreas nur noch zweitrangig wäre. Dennoch machte Andreas seinen älteren Bruder mit Christus bekannt. Ich denke, allein schon diese Tatsache sagt viel über seinen Charakter aus. Andreas führte ein Leben im Schatten seines bekannteren Bruders. Denn an vielen Stellen in der Bibel wird sein Name mit dem Zusatz versehen, dass er der Bruder des Petrus war. Also gerade so, als hätte ihn das zu etwas Besonderem gemacht. stellt euch mal vor, jemand sagt zu euch, ach, du bist die Schwester von so und so. Anstatt euch bei Namen zu nennen, sondern immer nur, du bist die Schwester. Und so erging es dem Andreas. Und normalerweise würden wir, wenn jemand anderes und gerade noch der eigene Bruder uns so in den Schatten stellt, ja, Groll empfinden oder ja, geschwisterliche Rivalität oder vielleicht sogar Entfremdung. Aber wenn wir Andreas Leben betrachten, ist dies alles nicht zu erkennen. Andreas war sich der Wert jeder einzelnen Seele bewusst. Er war dafür bekannt, Einzelpersonen und nicht Menschenmengen zu Jesus zu führen. Denn fast jedes Mal, wenn wir ihm in den Evangelien begegnen, bringt er jemanden zu Jesus. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000. Da war es nämlich Andreas, der den Jungen mit den Broten und Fischen zu Christus brachte. Könnt ihr in Johannes 6 nachlesen. In Johannes 12 wird uns von einigen Griechen berichtet, die Philippus aufsuchten, weil sie Jesus sehen wollten. Diesen Text wollen wir mal gemeinsam aufschlagen. Johannes 12. Vers 21 bis 22. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Man kann sagen, bezeichnenderweise traten überhaupt diese Griechen, also wir lesen in Vers 20, dass es Griechen waren, wir können davon ausgehen, dass es vermutlich sogar Heiden waren, dass sie, ja, es ist erstaunlich, dass sie überhaupt an Philippus herangetreten sind, weil sie Jesus sehen wollten. Und stellt ihr euch jetzt nicht diese Frage, warum hat denn der Philippus diese Griechen nicht direkt zu Jesus geführt? Das heißt hier, Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Also der erste Schritt, den Philippus macht, ist, dass er sich an Andreas wendet. Komisch, oder? Die Bibel sagt uns nicht warum, aber wir können schlussfolgern, dass Andreas anscheinend wusste, wie man Einzelne mit Christus bekannt macht. Und deshalb sich Philippus an Andreas gewandt hat. Anscheinend macht es Andreas nicht nervös, wenn jemand Jesus sehen wollte. Er führte sie einfach zu ihm. Und da er es so häufig tat, hatte er auch anscheinend schon eine Gelassenheit und Sicherheit entwickelt, Menschen mit Christus bekannt zu machen. Anscheinend kannte er Jesus gut und fühlte sich bei dieser Aufgabe nicht unwohl. Wir wissen, dass Andreas und Petrus beide ein evangelistisches Herz hatten. Aber wenn wir ihre Methoden anschauen, dann waren sie vollkommen unterschiedlich. Wir lesen von Petrus, dass er zu Pfingsten predigte und der Gemeinde wie viel hinzugefügt wurden? 3000 Menschen wurden der Gemeinde hinzugefügt. Wenn wir die Heilige Schrift durchforschen, dann weist nichts darauf hin, dass Andreas jemals so viele Menschen zu Christus geführt hat oder die Massen bewegt hat. Die Heilige Schrift sagt uns auch nicht, dass Andreas über eine besondere Redegabe verfügte. Aber Andreas war es doch, der Petrus zu Christus führte. Die, ja, ich möchte sagen, souveräne Vorsehung Gottes hat es so geführt, dass Andreas seinen eigenen Bruder zu Christus bringt. Und diese einzelne Tat führte wiederum dazu, dass sich dieser große Mann Gottes, der Petrus, bekehrte und diese Predigt zu Pfingsten hielt. Im Prinzip können wir sagen, dass die Frucht des Dienstes von Petrus ist letzten Endes die Frucht von Andreas, von seinem treuen persönlichen Zeugnis. Wenn Andreas nicht gewesen wäre, hätte Petrus vielleicht nie Christus kennengelernt. Habt ihr euch das schon mal bewusst gemacht? Andreas zeigt uns die Wichtigkeit der persönlichen Bemühung an unseren Verwandten, Freunden und Nachbarn. Ich denke, die meisten Gemeindeleiter würden sich über einen Menschen mit seiner Einstellung freuen. Leider sind es nur wenige, die den Wert begreifen, der darin liegt, sich mit anderen anzufreunden, um sie zu Christus zu führen. Die Frage ist, bist du ein Zeugnis für die Menschen in deiner Umgebung? David Livingstone entschied sich früh dafür, sein ganzes Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Und er nahm auf diesem Weg viele Entbehrungen auf sich. Aber am Ende wusste er, dass er mit seinem Leben einen Unterschied gemacht hatte. Und bei seiner Beerdigung sah dann einer seiner Jugendfreunde unter den Tausenden, wie sein Sarg zu seiner letzten Ruhestätte im Westminster Abbey gebracht wurde. Und dieser alte Mann sagte dann wehmütig, er traf die weisere Entscheidung. Ich habe mich auf die falsche Welt konzentriert. Auf welche Welt konzentrieren wir uns? Wenn wir diese beiden Personen in der Bibel betrachten, Timotheus und Andreas, dann können wir sagen, dass sie keine besonderen Gaben hatten. Aber sie waren bereit, Jesus alles zu übergeben, auch ihre Schwachheiten und ihre Unzulänglichkeiten. Sie stellten ihr ganzes Leben in den Dienst Christi. Und dazu möchte ich einen Text vorlesen in 1. Korinther, den ihr sicher alle kennt. 1. Korinther 1, dort Vers 27 bis 29. Da heißt es, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schande zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Wenn wir diesen Text betrachten, können wir sagen, Gott erwählt sich einfache Menschen zum Dienst für sein Reich. Ich denke, Menschen zu retten sollte die Lebensaufgabe für jeden sein, der Christus bekennt. Wir wissen, dass wir Schuldner der Welt sind, wegen der Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und wenn wir von dem lebendigen Wasser getrunken haben, dann werden wir auch selber zu einer Quelle des Lebens werden. Jeden einzelnen von uns hat Gott eine persönliche Aufgabe zugeteilt. Und ich denke, keiner kann den anderen ersetzen. Jeder ist wichtig. Es heißt in dem Buch Auf den Fußspuren des großen Arztes, Seite 71, da gibt es für alle etwas zu tun. Niemand braucht das Gefühl zu haben, dass es für ihn keine Möglichkeit gäbe, für Christus zu arbeiten. Der Heiland identifiziert sich mit jedem Menschenkind. Für alle gibt es etwas zu tun. Niemand braucht das Gefühl zu haben, dass es für ihn keine Möglichkeit gäbe, für Christus zu arbeiten. Ist das nicht wunderbar? Gott gebraucht uns, wenn wir uns ganz in seine Hände legen. Ich wünsche uns, dass wir unser Leben so gestalten, dass Gott uns gebrauchen kann. Mögen wir die richtigen Ziele anstreben und die richtigen Prioritäten in unserem Leben setzen. Was hat denn wirklich Wert in Gottes Augen? Was ist ihm wichtig? Ich denke, wenn wir uns an diesen beiden Fragen orientieren, dann wird uns Gott auch an die richtige Stelle führen. Wenn wir uns immer wieder fragen, was ist ihm wichtig? Was hat wirklich Wert in Gottes Augen? Es gibt nichts Schöneres, als Seelen für Christus zu gewinnen. Und ihr seid eine lebendige Gemeinde und sicherlich habt ihr es auch schon persönlich erfahren. In Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, heißt es auf Seite 60, wäre jeder Einzelne von euch ein lebendiger Missionar, dann würde die Botschaft für diese Zeit bald allen Völkern, Nationen und Sprachen in aller Welt verkündigt sein. Wäre jeder Einzelne von euch ein lebendiger Missionar, dann würde die Botschaft bald in aller Welt verkündigt sein. Lasst uns mit unseren Möglichkeiten für Christus arbeiten, damit wir auch am Ende, wie Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Amen.